Ich denke, es wird kaum einen unter uns geben, der dieses Gleichnis nicht kennt. Schon im Kindergottesdienst haben wir Älteren mit wachsender Begeisterung das Lied gesungen: Ein kluger Mann baut sein Haus auf Felsengrund. Und dann haben wir es ordentlich regnen lassen und mit Hingabe das Haus des Narren umfallen lassen. Und das Haus auf den Sand fiel um. Ich denke, ich war nicht der Einzige, der sich keinen großen Kopf gemacht hat um den armen Mann, dessen ganzes Haus umfiel. Das war ja nun sein Problem, wenn er so dumm war und sein Haus auf Sand gebaut hat. Wir wussten uns auf der Siegerseite, auf der Seite dessen, der sein Haus auf Felsen gebaut hatte. Darum baue dein Haus auf den Herrn Jesus Christ. Und das wollten wir doch gerne tun und haben es inzwischen wohl alle getan. Also doch wirklich ein Gleichnis, das man Kindern erzählt oder Anfängern im Glauben. Vielleicht auch ein Gleichnis für noch Unentschiedene, die eine Entscheidung für Jesus Christus als ihren Herrn immer noch vor sich herschieben. Am ehesten jedoch ein Gleichnis für Außenstehende, die Jesus vielleicht sogar ablehnend gegenüberstehen. Doch eine erste erstaunliche Feststellung beim erneuten Beschäftigen mit diesen doch so vertrauten Gleichnis bestand für mich darin, dass Jesus diese Geschichte Leuten erzählt, die ihm nachgelaufen sind und ihm ganz interessiert zuhörten. Es waren also auf keinen Fall Leute, die ihn ablehnten, sondern Leute, denen im Gegenteil nichts wichtiger war, als seiner Rede zuzuhören. Manche vielleicht zum ersten Mal, viele aber auch schon zum wiederholten Male. Leute, die weder Aufwand noch Mühe scheuten, um eine Predigt, die Bergpredigt Jesu zu hören. In gleicher Weise haben wir uns heute früh aufgemacht, um eine Predigt zu hören. Jeder, der heute früh hier ist, hat somit eine erste, ganz wichtige Entscheidung getroffen. Die Entscheidung zu hören, hinzuhören, auf das große Angebot, das Jesus jedem interessiert Zuhörenden macht. Eine erste, ganz positive Entscheidung. Deshalb sagt Jesus zu den ihn interessiert Zuhörenden: Wer meine Worte hört, wer mir aus echtem Interesse zuhört, wer dafür sogar ein paar Stunden Ausschlafens am frühen Sonntagmorgen opfert und in einen Gottesdienst geht, der hat eine erste, ganz positive Entscheidung getroffen. Aber wenn wir klug sein wollen, darf es nun nicht beim interessierten Zuhören bleiben. Deshalb fährt Jesus fort: Wer meine Worte hört und tut, was ich sage, der gleicht einem klugen Mann. Wer klug sein will, darf nicht nur Hörer sein und bleiben, sondern muss eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung für Jesus, ihn als Heiland und Retter anzunehmen. Jesus hält jedem die Hand hin. Du musst nur einschlagen. Aber Jesus drängt sich niemanden auf. An einer anderen Stelle sagt deshalb Jesus: Wer meine Stimme hört und die Tür auftut. Wir könnten auch übersetzen, wer meine Einladung hört und sie annimmt. Wer von meinem Angebot hört, das ich jedem interessiert Zuhörenden mache und darauf eingeht, der hat eine kluge Entscheidung getroffen. Die beste Entscheidung seines Lebens. Denn nur vom Hören seiner Stimme wird niemand gerettet. Das Törichtste, das man tun kann, ist deshalb, immer wieder von diesem Angebot zu hören und es nicht für sich in Anspruch zu nehmen. Dann baut man sein Haus geradezu auf Sand. Dann setzt man seine Sicherheit auf das falsche Fundament, auf die eigene Anständigkeit, auf das eigene Leisten wollen, auf das eigene Gut dastehen wollen. Doch mit all unserem guten Wollen und selbst unserem besten Vollbringen können wir einmal nicht bestehen, sondern nur mit unserem sich auf seine Vergebung angewiesen Wissen. Klug sein heißt also, sich ganz auf Jesu Vergebung angewiesen Wissen und sie in Anspruch nehmen. Jesu Einladung annehmen, die ausgestreckte Hand zur Versöhnung ergreifen. Denn nur auf diesem Fundament kann unser Leben Bestand haben. Und klug sein heißt, diese Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben. Jeder Tag ohne Jesus ist ein verpasster Tag. Eine verpasste Chance, aus seiner Kraft zu leben. Du kannst noch heute diese Chance nutzen. Du musst nur zugreifen. Jesu ausgestreckte Hand ergreifen. Er wartet auf dich. Noch ist Zeit und Gelegenheit einzuschlagen. Nun könnte man meinen, also doch ein Gleichnis für Anfänger im Glauben, für Leute, die noch keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben. Uns, die wir uns vor 10 oder 20 oder gar 50 und noch mehr Jahren für Jesus entschieden haben, hat dieses Gleichnis doch nichts Neues mehr zu sagen. Doch ich war gerade so erschüttert, als ich die Erklärungen von Fritz Rienecker zu diesem Gleichnis gelesen habe, der dieses Gleichnis als ein Scheidungswort bezeichnet. Ein Wort mit dem größten Scheidungsernst. Fast möchte man es der Gemeinde nicht zumuten. Doch Jesus hat es nicht nur den vielen Zuhörern seines Open-Air-Gottesdienstes zugemutet, sondern sogar seinen eigenen Jüngern. Worin, fragt man sich aber nun besorgt, soll diese große Scheidung bestehen? Man ist gerade so erschüttert, wenn einem bewusst wird, dass Jesus unmittelbar vor dieser Gleichnisrede, also in dieser gleichen Predigt, der Bergpredigt, zu seinen Zuhörern sagt: Nicht, wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen: Aber Herr, wir haben doch als deine Propheten das weitergesagt, was du selbst uns aufgetragen hast. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. Die große Scheidung besteht also eindeutig darin, wer in Gottes neue Welt kommt und wer nicht. Und das entscheidet sich am Tun seines Willens. Wenn einem das bewusst wird, kann man plötzlich gar nicht mehr so locker singen und das Haus auf dem Sand fiel um. Wie steht es denn mit unserem Tun seines Willens? Heben wir da nicht lieber abwehrend die Hände und sagen, das ist Werkgerechtigkeit. Wir können gar nichts hinzutun zu unserer Erlösung. Das hat einzig und allein Jesus für uns getan am Kreuz. Und es ist ja auch richtig. Denn die Leute, von denen Jesus in erschütternder Weise sagt, ich kenne euch nicht, haben wahrlich viel getan. In seinem Namen gepredigt, in seinem Namen Dämonen ausgetrieben, in seinem Namen mächtige Taten vollbracht und dennoch Verwerfung. Das kann einem schon erschüttern. Das kann fast nicht wahr sein. Jesus muss ihnen sagen, ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Trotz Predigen in seinem Namen, trotz Dämonen austreiben in seinem Namen, trotz mächtige Taten vollbringen in seinem Namen. Also wahrlich keine Werkgerechtigkeit, denn getan haben sie alle mehr als genug. Über allem Tun, über allem Engagement, aber steht das Fragen nach dem Willen des Vaters, das Leben nach dem Willen des Vaters und nicht unser eigenes Engagement, ohne wohlmöglich nach dem Willen des Vaters zu fragen, was willst du denn eigentlich, dass ich tun soll? Fritz Rienegger schreibt, ja, es gibt eine erfolgreiche christliche Wirksamkeit, die unter dem verwerfenden Urteil Jesu steht, wo er sagen wird, nie kannte ich euch. Fort von mir, die ihr die Sünde gewirkt habt. Es gibt eine Grenze, eine heilige Grenze zwischen dem Eigenstreben und dem Streben Gottes Ehre allein. Wer diese Grenzlinie nicht achtet, der wird unweigerlich scheitern. Das alles Entscheidende ist also, nach dem Willen des Vaters zu fragen und danach zu leben. Bleibt also nur zu fragen, worin besteht denn der so alles entscheidende Wille des Vaters? Können wir denn den so klar erkennen? Die Bibel gibt darauf eine klare Antwort, denn Paulus schreibt an die Thessalonicher, das ist der Wille eures Vaters, eure Heiligung. Und im Hebräerbrief heißt es, jagt dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Das Schlüsselwort ist also Heiligung. Ein ganzes Leben nach dem Willen des Vaters leben. Doch der Heiligung nachjagen, ohne sie vielleicht je zu erhaschen, klingt das nicht eigenartig? Sind wir nun heilig oder sind wir es nicht? Sollen wir es vielleicht bestenfalls erst werden? Sollen wir der Heiligung nur nachjagen ohne sie vielleicht je zu erlangen? Oder ist sie uns geschenkt worden und wir sollen sie nur sorgsam hüten wie einen ganz kostbaren Schatz? Für mich ist es zu einer ganz tröstlichen Gewissheit geworden, dass Heiligung einzig und allein Gottes Werk an uns ist. Er hat uns erwählt, ausgesondert. Wir konnten diese Erwählung nur annehmen oder ablehnen. Heiligung ist Geschenk und Verpflichtung zugleich. Fritz Rienecker bringt diese zwei unterschiedlichen Aspekte der Heiligung in die Formel: Ihr seid heilig, darum werdet es auch. Ich möchte diese sehr treffende Formulierung auf den Bereich der Musik übertragen, wo es von besonders begabten Leuten heißen könnte: Ihr seid musikalisch, nun werdet es aber auch. Die uns allen bekannten Thomaner müssen vor Aufnahme in die Thomasschule 3 Prüfungen absolvieren. Aus jeder Prüfung, die zeitlich gestaffelt sind, werden immer wieder nur die Besten herausgenommen. Diejenigen, die diese 3 Prüfungen bestanden haben, dürfen dann ein Probejahr absolvieren. Und wenn sie dies bestanden haben, werden sie endgültig aufgenommen in den Kreis der Thomaner, der Auserwählten. Zu ihnen kann nun der Thomas Kantor mit Recht sagen: Ihr seid musikalisch. Ich habe euch auserwählt, aber nun werdet es auch. Jetzt erst beginnt eure eigentliche Ausbildung. Jetzt müsst ihr allen Fleiß daran setzen, eure Gaben zu fördern, sie auszubilden, sie zu nutzen verstehen. Ihr seid zwar auserwählt, aber noch absolute Anfänger. Ihr seid musikalisch, nun jagt aber auch eurer weiteren Vervollkommnung, eurer Berufung nach. Wenn sie nicht gewillt sind, alles hinten anzustellen, verwerfen sie ihre Erwählung. Alles wird diesem einen Ziel untergeordnet, der weiteren Vervollkommnung, der weiteren Ausbildung. Dies geschieht aber nur, indem sie auf ihren Kantor schauen, von ihm lernen, ja, ihm geradezu auf den Mund schauen. Nur er kann sie befähigen, voranzukommen in ihrer Laufbahn. Ihr seid musikalisch, nun werdet es aber auch. Ihr seid heilig, nun werdet es aber auch. Wir sind Auserwählte, Herausgerufene, in die Schule Gottes hineingenommene. Jesus selbst sagt: Kommt her zu mir und lernt von mir. Schaut auf mich. Blickrichtung zum Herrn nach oben. Nun gilt es aber auch für uns, alles andere hinten anzustellen, nach Vervollkommnung zu streben mit allem Fleiß. Sicher wird auch noch hier und da ein Patzer passieren, ein Misston erklingen. Es gibt viel zu lernen und noch sind wir keine Kammersänger. Aber wir können getrost sein: Jesus ist der geduldigste Lehrmeister. Er verliert nie die Geduld, wenn nur wir nicht die Geduld verlieren. Sicher werden die Stücke auch immer schwieriger. aber wir dürfen wachsen unter seiner Leitung. Sicher gibt es auch Rückschläge, Versagen, Enttäuschung, Resignation. Aber er hält uns immer wieder die Hand hin. Wir brauchen nur zugreifen. Wenn wir auf ihn schauen, werden wir den rechten Einsatz finden. Wenn wir uns seiner Leitung anvertrauen, wird unser Gesang immer harmonischer klingen. Eine letzte Parallele möchte ich uns noch vor Augen halten. Die Thomaner werden im Lauf ihrer Ausbildung nicht immer musikalischer. Die Musikalität ist ihre Gabe, die ihnen schon in die Wiege gelegt wurde und die sie nun nur vervollkommnen und unter der Leitung ihres Kantors immer besser zum Einsatz bringen. Wir werden nicht immer heiliger und schon gar nicht immer sündloser, sondern im Gegenteil immer sündiger. Ich kann mich, je älter ich werde, nur immer überzeugter den Worten von Fritz Rienegger anschließen, der schreibt: Was sind Heilige? Heilige sind nicht Sündlose, sondern solche, die erkannt haben, dass sie Sünder sind, dass sie ohne ein Heiland nicht zurechtkommen. Heilige sind solche, die des Heilands nicht einmal, sondern immer bedürfen. Heilige sind solche, die nicht immer sündloser werden, sondern immer sündiger. Das heißt, die immer mehr erkennen, wie sündig ihr Ich ist, die immer mehr einsehen, wie tief der Fall ist. Aber je ärmer sie in sich selber werden, umso reifer werden sie in ihm. Die tiefere Sündenerkenntnis treibt sie in immer höhere Gnadenerkenntnis hinein. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Klug sein heißt also, sich immer mehr auf seinen Herrn angewiesen wissen, auf seine Vergebung, auf seine Gnade, auf seine Barmherzigkeit. Aus einer immer tieferen Sündenerkenntnis heraus und diese Vergebung in Anspruch nehmen, täglich neu. Das aber heißt, sein ganzes Leben, das jetzige und das zukünftige, zu gründen auf das einzige Fundament, das trägt, das hindurchträgt von der Zeit in die Ewigkeit, auf Jesus Christus, den einzigen Felsen, der unserem Leben Bestand gibt, der uns annehmen will, so wie wir sind, und uns von der Zeit bis in die Ewigkeit zur Seite stehen will. Ein Leben mit Jesus wird somit unwillkürlich zu einem Leben für andere. Dag Hammarskjöld hat das einmal mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht: Das Leben hat nur Wert durch seinen Inhalt für andere. Mein Leben ohne Wert für andere ist schlimmer als der Tod. Wie unbegreiflich groß, was mir geschenkt wurde, wie nichtig, was ich opfere. Unser Leben darf zu einem Leben werden, gegeben für den Herrn der Welt, gegeben für das, was wirklich zählt, gegeben für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Und wir dürfen bitten: Herr, weise mir deinen Weg, Zeig mir die Welt mit deinen Augen. Lass mich erkennen, was dir wichtig ist. Gebrauche mich in dieser Welt. Herr, zeige du mir deinen Plan. In meiner Schwachheit lass mich glauben. Und wenn ich falle, heb mich wieder auf. Gebrauche mich in dieser Welt.